Ihr habt wieder The Culture eingeschaltet und diesmal, wie der Titel schon verrät, haben wir einfach mal gesagt, okay, wollen wir ein bisschen abschweifen, beziehungsweise schweifen wir eigentlich so weit ab. Nämlich da geht es so ein bisschen um die Frage, inwiefern die Hip-Hop-Kultur dann auch mit Filmen verbunden ist oder mit der Filmkultur in bestimmten Filmen. What's the impact on movies to Hip-Hop und andersrum. Darüber wollen wir heute ein bisschen quatschen und ich freue mich sehr darüber, weil ich auf der einen Seite logischerweise natürlich Hip-Hop-Fan bin oder wie Nico sagen würde, Hip-Hop bin und aber auch ein großer Filmfreak so in ganz vielen Bereichen, in ganz vielen Sachen schon seit Ewigkeiten meine Leidenschaft darin sehe, zum Teil auch beruflich und deswegen freue ich mich sehr darauf, wie gesagt. Ich bin auch heute wieder nicht alleine. Willkommen im neuen Jahr, Boys.
Schönen guten Tag. Ich hoffe, ihr habt alle Spaß gehabt und wart artig.
Ja gut, das mit dem Spaß.
Und habt The Culture gehört.
So viel Spaß kann man ja jetzt außerhalb von The Culture hören, nicht gehabt haben.
Wird dann nachgeholt, glaube ich. Hoffe ich. Hoffen wir alle im Laufe des Jahres und oder am Ende des Jahres.
Das ist eine böse Eskalation Silvester nächstes Jahr, wenn der Shit over ist. Alter ja. Schwede. Ja, Leute sitzen auf jeden Fall teilweise so auf der Stuhlkante und wollen wieder die Clubs stürmen. Ich habe gerade gestern oder vorgestern war das, glaube ich, in meinem anderen Heimatland gab es ja einen heavy Lockdown in London und im Süden. Also, dass die Leute wirklich kaum vor die Tür dürfen. So, ne? Also dieser echte Lockdown, den wir ja noch gar nicht so kennengelernt haben, im alten Jahr zumindest. Und da ist es so gewesen, dass die Leute so auf Last Minute alle noch so kurz vor diesem Lockdown versucht haben, die Flughäfen zu stürmen und aus dem Land zu fliegen. Was halt zu Szenen geführt hat, dass du dachtest, Alter, was geht bei euch ab? So, ne? Also einfach tausende Menschen in so einem Flughafenterminal, die versucht haben, sich zu retten. Dasselbe sah man ja auch dann irgendwie in der Weihnachtszeit war es so krass, ne, dass die Leute einfach noch an den letzten Tagen natürlich Besorgungen teilweise tätigen müssen. Muss ja auch, ja, gibt einfach gewisse Dinge. Alter, ich bin umgezogen, einen Tag danach waren alle Baumärkte zu, ne, also kriegst keine Farbe, kein, so regel das mal, ne, so das ist ja, natürlich normal. Absolut kein essentielles Life-Problem so, aber
Schwarzmarktpreise für weiße Farbe steigen brutal.
Ne, das ist das eine, aber so eine Glühbirne brauchst du schon und wenn du da jetzt nicht vorgesorgt hättest, dann hättest du halt kein Licht.
Ja, das ist dunkel, das ist so ein Feierabend. Ist schon
scheiße, so. Deswegen aber auch gerade in dem Corona-Jahr 2020 und teilweise ja auch noch oder sehr wahrscheinlich noch 2021 war natürlich Filme und Zerstreuung und Netflix und was es nicht alles gibt, irgendwie auch unheimlich relevant für viele Leute, um einfach mal sich nicht diese Nachrichten immer zu geben. Ein bisschen Zerstreuung.
Genau. Da rührt auch so ein bisschen die Orientierung für diese Folge her, ne? Weil ich jetzt auch so in der freien Zeit irgendwie natürlich auch nochmal so einfach ein paar Classics mir gegeben habe. So und ich habe den einen
Nimm Classic. Nimm mal so ein paar, die du gehört hast, gesehen hast neuerdings.
Den einen Classic, den ich gesehen habe, war American Gangster von Ridley Scott, so mit Denzel, so one of his best roles. Und ich habe nochmal Herr der Ringe mir gegönnt an Weihnachten. Aber ich habe vor allem, und da bin ich dann so auf dieses Thema gekommen, danach habe ich euch ja auch angehauen, Boys. Und ich habe La Haine nochmal gesehen. So. Ich habe La Haine vor allen Dingen mal im Original geguckt, in Französisch. I don't speak French. Pardon my French. Damit Untertiteln. Und
der hatte, glaube ich, in Deutschland in Deutschland neigen wir dazu, manchmal so komische Titel dazu zu dichten.
Der Deutsche braucht immer noch einen extra.
Ich glaube, viele haben den abgespeichert unter Hass, dem Film Hass / La Haine. Ja. Oder La Haine. Und krasser Film auch, krasser Impact auch in meiner Generation.
Ja, also deswegen kam ich auch darauf, ne? Also wenn man sich diesen Film anguckt, dann, wenn man, klar, wir sind jetzt 2021 so, aber ist ja nicht so lange her, ne? Die ganze Black Lives Matters Geschichte und so. Und das ist eine Thematik und das sind Bilder, wo du denkst so, okay, das ist das, was wir hier gerade auf den Straßen gesehen haben in den letzten Monaten, so. Polizeigewalt gegen und so weiter und so fort und Leute aus Verhältnissen, ne, klar, Paris, so, dann hat nochmal so ein ganz anderes Ghetto-Block-Problem, so Banlieue-mäßig. Und ja, einfach, ich saß davor und dachte so, Alter, das ist so krass, wie zeitlos dieser Film ist. Und dann natürlich irgendwie mit dem Song, der glaube ich, im ersten Akt läuft, was ist das, Sound of the Police? Police? Ne, mit der DJ-Szene, so, mit dieser Kamerafahrt. Habe ich so darüber nachgedacht, so, ne? Also, was für Filme mir einfallen würden, die einfach wahnsinnig Impact haben, so. Und Leon hat es in der Vorbesprechung auch schon gesagt, so, dass es natürlich einmal Filme gibt, okay, die Impact einfach auf die Culture haben, thematisch und ne, was sie inhaltlich haben, was die Leute irgendwie fasziniert hat, aus unserer Kultur, für die Kultur, dann Filme aus der Kultur, also die sich wirklich mit der Kultur auseinandersetzen, Beat Street, wie du vorhin gesagt hast, Johann, und da, das fand ich wahnsinnig spannend und da wollten wir eigentlich mal so, einfach mal so ein paar Filme aufzählen und so ein bisschen drüber schnacken, vielleicht, wir wissen jetzt noch nicht genau, wann die Folge genau rauskommt, aber eventuell habt ihr ja noch ein bisschen Urlaub oder noch ein bisschen Homeoffice oder einfach noch so ein bisschen Zeit, dann könnte ich mal links und rechts nochmal wieder ein, zwei von diesen absoluten Klassikern oder Filmen, die wir hier mal so in den Ring werfen, reinziehen. Genau, da freue ich mich drauf. Ich habe jetzt mal mit Lan irgendwie den Start gemacht.
Ich finde es ein perfektes Beispiel, um dem mal kurz ins Wort zu fallen, weil der Film so einen unglaublichen Impact hatte auf die Culture, ne? Wenn man, also du sagst es richtig, so zeitlos und hat Themen 1995 schon angesprochen, die wir quasi 25 Jahre später immer noch sehen, so. Und ja, ist ein Stilist, also stilistisch auch ein krasses Vorbild, glaube ich, für viele Rap-Videos gewesen und hat hat diese Banlieue-Fashion und Culture einfach, ganze Szene so ein bisschen, ein bisschen irgendwie auf ein anderes Level gehoben, weil es so in den Mainstream gepackt hat. Ich meine, als der Film rausgekommen ist, war ich 7 Jahre alt, so. Aber als ich jugendlich war, kannten wir alle Lion oder haben den alle gesehen, so irgendwann. Jeder wusste von diesem Film. Und ich bin mir sicher, dass sehr viele Rapper so aus den 90s, 2000s so auf jeden Fall diesen Film als Inspirationsquelle genommen haben.
Definitiv.
Auf jeden Fall. Also, es gibt, glaube ich, echt von der Culture aus wahrscheinlich keinen von meinen Bekannten und Freunden, die den nicht gesehen haben oder auch einfach auf dem Zettel haben. Aber wenn man von Impact auf die Culture spricht, also ne, Lian hat ja zumindest, so die, wie du sagst, so diesen Banlieue-Street-Bezug und der hat auch einen direkten Lebensweltbezug zu Hip-Hop, zu urbanen Lebenswelten generell. Und aber Filme, die eben halt einfach die Szene und die Culture generell krass beeinflusst haben, haben teilweise einfach erstmal überhaupt nichts mit Hip-Hop oder diesem Bezug zu tun, außer vielleicht so dieses ganze Pusher-Thema. Also ich weiß nicht, wie ne, kann man immer nicht sagen, was Ei und was Henne ist, aber ich habe so das Gefühl, Scarface hat halt einfach die Culture mal richtig gefickt. Ich will nicht wissen, wie viele Leute dachten, sie sind so Cocaine-Kingpins, nachdem sie Scarface geguckt haben. Und ich finde, man kann auch immer, wenn Gangster-Interviews geben oder Gangster-Rapper-Interviews geben und so, und sie dann so ein bisschen gefragt werden, ey, was ist denn so, ist es eher Scarface oder ist es eher der Pate? Und sie antworten dann Scarface und das wäre ihr Vorbild und so, dann kann man immer schon sehen, so ja, dann endet das halt auch nicht gut so, weil Scarface wirklich am Ende des Tages, wenn du den Film anguckst, außer jetzt diese krasse schauspielische Drüberleistung von Al Pacino, ist das eigentlich so rein filmisch fast schon B-Movie. Also das ist nicht mal besonders aufwendig gefilmt, wohingegen der Pate halt ein richtiges Epos ist und wo es irgendwie um Respekt vor der Familie, ne? Und Scarface ist eigentlich so die Savage-Street-Version davon und vielleicht gerade, weil der Hauptprotagonist Tony Montana so ein absolut kompromissloser, respektloser Motherfucker ist, der nach oben will. So diese Hustler-Story, ne? Vom kubanischen Einwanderer zum Cocaine-Kingpin. Die scheint wirklich viele Leute irgendwie, also ich kenne, glaube ich, keinen Film, der mehr Impact auf die Culture hatte als Scarface. Und dann in dem Zuge natürlich der Part in Goodfellas. Diese ganzen Gangster-Movies, Italian-Gangster-Movies, haben ja auch dazu geführt, dass so viele Rapper in New York in den 90s dann, selbst so Don Toliver und so, ne, heutzutage, es gibt so viele Scarface heißen die dann und so. Es gibt so viele Mafia-Bezüge, weil diese Mafia-Movies einfach krassen Impact haben.
Scarface ist krasses Thema auf jeden Fall, so, ne? Weil als er rausgekommen ist, war es ein B-Movie, so. Und ich behaupte jetzt einfach mal, dass auch die Culture daran beteiligt war, dass der Film überhaupt heutzutage das ist, was er überhaupt ist, so, ne? Deswegen würde ich dir da komplett zustimmen. Ich feiere den Film auch auf jeden Fall extrem. Allerdings muss ich sagen, ab dem Moment, wo er dann quasi sich dafür entscheidet, doch diesen UN-Dude da hochzujagen, ist der Film einfach nur noch crazy depressiv, macht einfach nur noch Depri. So, der ist einfach so, keine Ahnung, kann man sich teilweise am Ende echt gar nicht mehr mit angucken, dass er dann da auch noch mit seiner Schwester rummacht und was weiß ich alles, Alter. Aber würde ich dir völlig zustimmen. Und ich glaube, wenn du, kannst du x-beliebige Street-Rapper quasi nehmen und fragen, so wie auch immer, wen auch immer du fragst, die werden alle Scarface auf jeden Fall unter ihren Lieblingsfilmen haben, so.
Ja, Scarface wär mal ein Ding, so. Das nächste Ding, was ich mal nennen wollen würde, was also mir zumindest irgendwie so als geiler Vergleich in dem Sinne einfällt, aber im positiven Sinne, ist, wie gesagt, tatsächlich so American Gangster. Also da habe ich neulich wieder mal, wie gesagt, reingeguckt so, und da fällt dir als Hip-Hop-Hörer, Konsument, fällt dir erstmal auf, dass T.I. da durchs Bild läuft und Common so, und du erstmal denkst so, what? Das war mir beim ersten Mal gucken gar nicht so bewusst. Und dann aber auch so die grundlegende Geschichte, wie das im Grunde genommen auch einer der klassischen Role Models so als Neighborhood Pimp, so Frank Lucas, ne, der in Harlem irgendwie so die Turkeys verteilt an Thanksgiving für die echt arme Neighborhood, so, und dann immer größer wird durch sein Pure Heroin und so, und dann irgendwann, weil er sich irgendwie dann doch am Ende des Tages zum hohen Lifestyle hinreißen lässt, halt gestürzt wird, so im Knast landet und irgendwann wieder rauskommt nach etlichen Jahren, so. Fand ich das irgendwie, also der Film ist dann irgendwo durch und durch Hip-Hop, so, ne? Wenn man jetzt mal die Geschichte des Films auf Lyrics übersetzen würde, welche Lyrics auch ganz viele Künstler vor sich hin rappen, erzählen in ihren Songs, so.
Und es gibt auch diese geile Szene in dem Film, wo er dann ja in den 60s oder 70s Harlem, glaube ich, da unterwegs war, in einem Großteil des Films, und da gepusht hat, und dann kommt er halt aus dem Knast und es geht so ein Rolltor mit Graffiti runter, und im Hintergrund läuft halt dieser sehr sehr chaotöse Beat von Can't Trust It von Public Enemy, und man merkt so, okay, Alter, es ist nicht mehr Frank Lucas Welt, jetzt ist er ist jetzt Old Man. Er
läuft dann so durch die Straße und laufen so ein paar Boys an ihm vorbei, so mit den Baggy Pants, so, und fronten ihn so ein bisschen, und er eyeballt ihn nur so ein bisschen, so, the hell. Das geben wir euch. Also American Gangster, auf jeden Fall reinziehen, wenn ihr noch nicht gesehen habt, sehr zu empfehlen.
Wirklich super Film, und es ist ein gutes Beispiel für wieder auch einen gelungenen Gangster-Movie der letzten Jahre, weil gibt's nicht so oft, finde ich, so richtige, diese Gangster-Epen. Und zweitens finde ich, also Common gehört für mich so zu der Sorte Rapper, die Schauspieler wurden, die so geschafft haben, dieses peinliche Geschauspieler von Rappern so ein bisschen zu brechen. Also den Hustle von DMX und Co. in allen Ehren, ne? Ich feiere DMX, aber das war jetzt halt nicht schauspielerisch absolut wertvoll. Und auch jetzt so die ersten, also wir alle lieben Friday, den Film natürlich, aber Ice Cube war jetzt auch nicht von Anfang an der beste Schauspieler, ne, ist klar. Und Common hat das wirklich krass gebrochen. Der hat wirklich dann auch, ne, in den Matrix-Movies und einfach diesen großen Blockbustern immer meistens so den Sidekick gespielt mit der Knarre, aber trotzdem halt krass geschauspielt. Und was mich wirklich immer beeindruckt hat, ist T.I. halt, in sowohl in American Gangster als auch in diesem Film Takers, glaube ich. Und er hatte auch noch 15 andere Rollen. Das ist schon noch was anderes als die Ludacris-Rolle in diesen Fast Furious-Filmen, wo ich dann so sage, so, ey, okay, das ist so ein Hip-Hop-Cameo-Auftritt, um diese Fanschaft mitzureißen. Aber diese Rapper waren einfach dann für mich irgendwie jetzt keine ernsthaften, oder sind in den letzten Jahren immer mehr so ernsthaftere Schauspieler für mich geworden, und Common und T.I. sind da ein krasses Beispiel für.
Ein Worst-Case-Beispiel von einem der besten Filme, die je gemacht wurden. Auch ein Film, der für mich vor Culture irgendwie nur so trieft, weil es ganz viele Künstler gibt, die darin auftreten, ist Training Day, auch mit Denzel von Antoine Fuqua.
By the way,
Soundtrack.
Genau, ja. All diese Filme nämlich, die wir gerade besprochen haben, verbindet das, ne? Also American Gangster, das jetzt auch Nelly damals unter anderem, erinnere ich, aber noch viele andere waren bei Training Day irgendwie beteiligt. Bei Scarface, sorry nur, dass ich da noch einmal hin zurückspringe, hatte ja auch zum Beispiel Nas und Mobb Deep damals diesen Track, ne? Life is Ours oder Life is Yours oder wie der hieß, weißt du, mit dem krassen Hype Williams Video, glaube ich, war das damals, schon lange her. Aber da haben sie diesen Scarface Theme Song gesampelt.
Ja, kann auch sein. Da hat Dre auch eine, Dr. Dre hat auch eine Sprechrolle in Training Day, und das ist so unfassbar Katastrophe, cringe.
Er ist nicht der Best Talker auf jeden Fall.
Nee, shut the hell up, so. Also das war wirklich katastrophal.
Ja, irgendwie ist Hip-Hop da besser geworden in den Jahren. 8 Mile natürlich auch. Mich krass überrascht, die schauspielerische Leistung von Eminem. Einfach am Ende des Tages Top-Rapper, aber halt das so auf den Screen zu bringen, dann hatte er da starkes Cast, dann Brittany Murphy war dabei und Mekhi Phifer, das war auf jeden Fall auch, also das ist ein Film, der eben auch die Culture irgendwie stolz lässt und nicht diese Peinlichkeit immer wieder so ein bisschen transportiert. Ja, und dann auch, also noch, um nochmal zurückzugehen zu diesem Scarface, dieser Scarface-Zeit, es gab eben auch dann davor und danach eben dann ähnlich wie La Haine, Gangster-Movies mit ein bisschen mehr Culture-Bezug. Ich erinnere mich vor allem, als ich jung war, an den Film Colors, der so dieses Gang-Thema in L.A. so das erste Mal in so einem Film ein bisschen auf Real aufgemacht hat. New Jack City mit Wesley Snipes war auf jeden Fall ein krasses Abbild dieser ganzen Crack-Welle und hatte eben auch so diesen, so hatte auch einfach krassen Culture-Bezug. Und dann natürlich auch zwei Filme, glaube ich, die Culture krass beeinflusst haben, so Boys in the Hood und Menace to Society, wo ich glaube, dass Menace to Society quasi das Scarface ist in dieser Richtung, und Boys in the Hood natürlich kein der Pate-Epos ist, aber es ist dann für mich eher Goodfellas, weil Menace to Society schon so ein bisschen für den schnellen Schocker, für die schnelle Action und für den coolen Spruch irgendwie lebt, wohingegen Boys in the Hood mit auch Lawrence Fishburne eine echte Sozialstudie ist und eine Geschichte über seine Homes haben alle irgendwie den Vater nicht, der sie irgendwie ein bisschen durch dieses junge Erwachsenenleben guidet, und der Hauptdarsteller hat eben Lawrence Fishburne, und das ist richtig sozialkritischer Film, und der hat halt richtig tiefe Aussage, wohingegen Menace das implizit mit drin hat, aber es ist eher so going for the quick sensation, habe ich das Gefühl. Und auch in meiner Generation viele Menace, der Shit, Menace und so, das ist dasselbe wie mit dem Scarface-Beispiel. Wenn ich das höre oder wenn ich Leute frage, so ey, Boys in the Hood oder Menace, und Leute dann so auf Menace abgeiern, so, dann weiß ich auch schon so, ja, so, da finde ich dann so, das ist mehr so die Sache, die einfache Lösung, ne, so die, oder das einfachere Entertainment am Ende des Tages, obwohl ich, ja klar, Menace Society auch eingesogen habe. Übrigens auch, viele Rapper mitspielen in dem Film, Spice One, glaube ich, eigentlich der Tupac, dass Tupac die Rolle eigentlich, die Bad Boy Rolle kriegen sollte in Menace und sie nicht bekommen hat und deswegen auch wohl krass Beef ausgebrochen ist. Gerade Menace Society und Boys in the Hood sind auch einfach, weiß ich nicht, also danach war überhaupt uns Weißbroten und egal welche Hautfarbe Jungs aus dem Block in Hamburg uns erstmal klar, was so in LA und Compton so geht. Das war schon ziemlich direkt und hat uns schon ziemlich beeinflusst auch. Dann hattest du Eazy-E und NWA und dann hattest du Boys in the Hood und das war da hast du schon reingucken können in diese Welt ein bisschen. Und natürlich total faszinierend als junger Teenager.
Ein weiterer Film, der mich da wahnsinnig geprägt hat, war Ghost Dog von Jim Jarmusch mit Forest Whitaker. Wo RZA, glaube ich, auch mitspielt. Also RZA läuft da fünfmal durchs Bild und er trifft ihn irgendwie so auf der Straße. Der ganze Soundtrack ist aber, glaube ich, auch von RZA und GZA ist, glaube ich, auch mit drauf. Also die ganzen Wu-Tang Boys irgendwie mit involviert. So kann ich euch auch sehr empfehlen. Forest Whitaker spielt einen Lonesome Strider, der auf einem Dach irgendwo in New York lebt und Auftragsmorde für die Mafia macht und sehr zu empfehlen. Auch ein Film, der irgendwie wahnsinnig culture geprägt ist. So,
ich muss sagen, ganz kurz nur, den habe ich nicht gesehen so, aber das klingt natürlich auch fett so, aber ich muss nur nochmal ganz kurz auf...
Kann ich dir sehr empfehlen.
Ja, cool. Ich muss nur nochmal ganz kurz auf Leon eingehen, weil ich finde, vor allem so 8 Mile... und dann auch Boys in the Hood und Menace to Society, so, das ist schon, da ist so viel drin irgendwie, da könnte man jetzt auch wieder ewig drüber reden. Ich wollte nur kurz sagen, dass ich finde, 8 Mile ist halt, finde ich, einer der vielleicht nicht der einzige, aber einer der ganz wenigen Filme, die es schafft, irgendwie so spielerisch leicht und nicht angestrengt irgendwie die Culture so zu transportieren, ne? Und dann auch noch der größte Rapstar der Welt quasi, der dann da auch noch die Hauptrolle hat, das ist natürlich das i-Tüpfelchen. Aber, ne, wisst ihr, was ich meine? Der Film ist an sich schon quasi einfach nice so, aber er spielt halt einfach im erweiterten Sinne in der Culture so. Und Menace to Society und vor allem auch Boys in the Hood, da würde ich dir auch recht geben, Leon, den finde ich auch geiler von den beiden. Aber die beiden Filme muss man nochmal unterstreichen, weil die einfach alles verändert haben. Ich glaube nicht, dass vorher gang-related, Hip-Hop-Thematiken, sage ich mal, die damals an der West Coast halt gang und gäbe waren, irgendwie eine Rolle gespielt haben in Mainstream-Media. Und der Film hat es auf jeden Fall transportiert. Klar, wie du sagst, NWA und so, das war halt alles die Zeit. Es kam natürlich diese Welle Ende der 80er, Anfang der 90er. Aber ja, finde ich, muss man noch mal hervorstellen, das sind auf jeden Fall Meilensteine so.
Ja, einfach ganz, ganz, ganz wichtige Filme und haben uns einfach diesen Ami-Lifestyle überhaupt noch mal auf einem anderen Level näher gebracht. Aber lustig, Roman, dass du auch von Jim Jarmusch sprichst, der ja eigentlich eher, sagen wir mal, künstlerisch angehauchter Filmemacher ist, soweit ich das jetzt so als...
Total, ne, ja, so, total. Also Jim Jarmusch ist häufiger auch nicht so ganz easy zu konsumieren.
Aber ich habe ihn reden hören über die Culture und über Hip-Hop und er hat ganz, ganz hohes Ansehen auf dem Art-Level, auf dem Kunst-Level vor der Culture und schätzt das ganz, ganz hoch und sitzt dann da mit so seinem überschlagenen Beinen und seinem winzigen Teeglas, das er so an so einem kleinen Henkel hält und schlürft so seinen Tee und sagt halt, ja, also Hip-Hop ist das einzig Subversive, was mich heutzutage an der Musikkultur interessiert. So, ne? Und es war halt so, ey, krasser Typ. So. Mhm. Also,
aber das ist auch schon so, ne? Hip-Hop ist ein Film. Hip-Hop liefert Filme, so, dass die Parallelität ist auf jeden Fall nicht wegzudiskutieren, so, ne?
Aber sind denn die, wenn du das gerade ansprichst, so diese Hip-Hop-Biopics, also alles von NWO?
Nee,
ich meine, ja klar, die, ich weiß, wie du es...
Die Musik, weißt du? Die Musik ist ein Film.
Ich weiß, wie du es meinst. Also wie, es ist einfach eine unheimliche visuelle Kultur und sie delivert eben diese Stories, die eben schon filmreif sind. Ich gerade wenn du einen Slick Rick Rap, der ist eine Folge einer Serie, ne? Also weil der einfach dieses Storytelling betreibt. Nee, aber ich meine einfach die Momente, wo die Stories von den Rappern wirklich versucht oder von der Culture wirklich versucht wurden, in Filmen zu bannen, also diese ganzen Biopics, der Tupac-Film, der Biggie-Film, der NWA-Film, dann in Deutschland hier Zeiten ändern dich von Bushido, Blutsbrüders von Sido, auch 50s Film Get Rich or Die Trying, gar nicht schlecht gemacht, aber für mich irgendwie nie Filme, die so diese Grenze durchbrochen haben, wirklich ein Top-Film zu sein, für mich irgendwie. Was denkt ihr zu diesen ganzen, der NWA-Film wurde ja auch teilweise heftig zerrissen, weil er eben eine sehr Teilperspektive so darstellt, wahrscheinlich Ice Cubes Perspektive am Ende des Tages.
Also was ich grundsätzlich einfach die Problematik finde, ist, dass du, wenn Leute Filme machen, so, dann ist das natürlich immer subjektiv, logisch so. Aber in der Regel machen Leute, die solche Filme machen, selten, also kommen die seltenst aus diesen Verhältnissen. Weißt du, was ich meine? Und du hast nur diese ganz wenigen Beispiele, die du aufzählen kannst, wenn wir jetzt mal wirklich so, ne, also gerade auch diese Biopic-Geschichten oder Filme, die dann in dem großen Kulturumkreis spielen, also so Menace und so weiter, die Hughes Brothers.
Spike Lee.
Ich weiß jetzt nicht, ob sie aus L.A. wirklich kommen, so, ne, ja, Spike, so, Lee, die wissen, wovon sie reden. In der Regel machen solche Leute dann aber nicht Filme über die Kultur, sondern machen meistens andere Filme, wo dann aber ihre Heritage quasi mit reinfließt, so. Der Regisseur zum Beispiel von 8 Mile. 8 Mile ist ja auch als eigentlich, also nur einfach als Film, unabhängig jetzt von der Thematik, ist der ja auch sehr gefeiert worden, weil er einfach ein sehr gutes Storytelling, Charakterentwicklung, bla 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 hat. Ist da auch sehr gelobt worden. Und der Regisseur, frag mal, ich glaube Curtis irgendwas? Jesus. Curtis Hanson, genau, Curtis Hanson, der hat im Grunde genommen, wenn du das von außen anguckst, so, der hat damit eigentlich kaum Kontaktpunkte, aber seine Art, Filme zu machen vorher, ist irgendwo, hat irgendwie so eine Essenz gehabt, dass du dir irgendwie dann im Nachhinein gesagt hast, ah ja, okay, das passt irgendwie. Also der, ne, hat so L.A. Confidential zum Beispiel gemacht, so L.A. Cop-Geschichte, so, ne, wo es auch dreckig wird und mit Russell Crowe und so, der irgendwie sich auch nicht zu schade ist, dann wirklich Charaktere sich genau anzugucken und die herauszuarbeiten. Und das ist, glaube ich, immer die große, große Problematik bei Hip-Hop, also ne, bei Filmen generell, aber gerade auch dann im Bereich Hip-Hop, dass wir meistens Figuren vorgesetzt bekommen, die ganz simpel nach Bausteinkasten zusammengekloppt sind. Yo.
Der Junge aus der Hood, der schafft es, bla bla bla. Oder ist es nicht auch ein Problem, dass anders als bei den meisten Filmen, ich meine, wenn du jetzt einen Winston Churchill Biopic hast oder so, dann sagt der Regisseur ja auch meistens, ich beleuchte eine Seite von ihm, die man noch gar nicht kannte, seine private Seite, wie er mit seiner Nichte interagiert hat, keine Ahnung. Ja. Und alle Hip-Hop-Rapper-Filme sind so, ja, du siehst halt den Come-Up von Biggie in Bedford-Stuyvesant Brooklyn, aber es erzählt dir eigentlich nicht so viel mehr. Also du weißt schon alles über den Charakter. Du hast gar keine große Neugierde. Du willst das nur noch ein bisschen, das Bild so ein bisschen ausgemalt bekommen und es ist irgendwie ein bisschen Entertainment, aber du bist nicht mehr so, also du kennst ja die Story, du kennst den Typen, da ist gar keine Spannung mehr drin. Wenn du Biggie-Fan bist und in den Biggie-Film guckst, so dann, ja, dann kannst du irgendwie so diesen Hip-Hop-Bezug abfeiern und den Artist, aber du hast ja nie filmische Spannung im eigentlichen Sinne.
Aber die Filme sind teilweise auch einfach schlecht gemacht, so, ne? Also es gibt auch bei Get Rich or Die Trying auf jeden Fall, finde ich, Cringe-Momente, aber den Film fand ich persönlich, aber habe ich auch lange nicht gesehen, sogar noch ganz nice. Ich fand sogar, muss ich sagen, ich habe den auch nur einmal gesehen, ich fand den NWA-Film eigentlich ganz nice so. Aber ansonsten war das alles nichts. Und ich finde, man muss nochmal herausstreichen, wie wack einfach der Bushido-Film war. Also Blutsbrüders und der Bushido-Film so, und das war ja Bernd Eichinger, ne? Also.
Ja, aber Eichinger war ja, also weißt du, als Produzent so, das würde ich auch wieder sagen, so, weißt du, die Deutschen haben drüben gesehen, okay, 8 Mile hat funktioniert, let's do it fucking here und dann einfach billig kopiert so und sorry, mit Bushido irgendwie als Darsteller allein schon, das ist alles irgendwie crap. Und ich glaube, ne, der Unterschied zu 8 Mile ist da halt so, du hast klar hast du Eminem und sagen wir ganz ehrlich, das hätte auch richtig, richtig schief gehen können. So, wenn der Dude da einfach, also wenn M irgendwie ans Set gelatscht wäre und an Tag 4 hätten sich alle angucken und gesagt, ja, das wird halt scheiße, so. Dann
so wie es halt, mit Bushido wahrscheinlich war.
Ja, wahrscheinlich so. Wahrscheinlich sind die Amerika dann so konsequent, dass sie sagen, so, Digi, das wird jetzt hier alles mal abgeblasen, weil das funktioniert nicht. Aber das hätte auch richtig schief gehen können. Aber weißt du, alles andere drumherum, die Authentizität, die Sprache auch. So.
Allein, dass sie bei 8 Mile haben sie so ein paar, so, gerade wenn so ein Film angekündigt wird, denkst du dir so als Rap-Fan nur so, bitte lass sie die Battles nicht auf Deutsch synchronisieren, eingerappt. Oder es gibt so ein paar Kardinalsfehler, so krasse Fehler, die man in diesen Film machen kann. Und die, also, und das ist eben auch, frage ich mich auch immer, wie dann Leute, die Filme irgendwie machen, die in der Culture zu tun haben, wie die sich nicht diese Experten mit dabei holen. Bei jedem verfickten Mafia-Film sitzen Ex-Mafiosis daneben und sagen, nee, so nicht.
Das bei den Guten zumindest.
Genau, so. Und ja. Das ist ja auch ganz klar, dass du dieses, ja, übrigens auch ein Hammerjob, so einfach so Cultural Berater bei so einem Filmset sein, wo sie sagen, gib mir dein Geld, Arschloch, sagst du nicht, sondern so, weißt du, sagst halt so, keine Ahnung, gib mir die Patte, du Spann. Also, keine Ahnung, so, dass man so die Sprache und die Mechanismen so ein bisschen im Auge hat und die versucht auf authentisch zu trimmen. Oder dann eben, und es gibt die, bei 8 Mile gibt es diese Zusatz-DVD, die ich mal geguckt habe. Und da siehst du eben, dass alle Leute in dieser Veranstaltungs-Battle-Location sind halt echte Leute aus Detroit, 8 Mile, so. Und dann haben sie da einen Rap-Contest gehalten und haben gesagt, irgendwie der Gewinner darf irgendwie in der Anfangsbattle irgendwie gegen Proof battlen oder so, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das dann in den Film gekommen ist, aber dann haben sie gefragt, so, wer rappt denn hier so, und so von so 150, 200 Leuten im Raum haben halt einfach so 80-90% den Arm gehoben und dann haben sie die hintereinander spitten lassen, so jeder 30 Sekunden, um überhaupt erstmal zu sehen, kommst du überhaupt erstmal ein Level weiter, und das Level war, wenn ihr das nur mal findet, ey, das Level ist so hoch, diese 100 Leute sind eigentlich davon wären so die Hälfte von denen ready, um in Deutschland Rapper zu sein. So, also einfach, die haben so ein, also dieses, hey, ich, also das wird in Deutschland ja auch immer mehr so, ja, du kannst rappen, ja toll, das können viele, ne, so dieses, so, so, und da nochmal zum Punkt zurück, wie aus was für einer authentischen Erde, aus was für einem authentischen Turf dieser Film kommt, dann auch in der Auswahl des Settings und der Leute im Film, und das ist dann das, was am Ende bei rumkommt. Aber es ist auch für mich als auch eher so Mainstream-Film-Gucker so, das ist auch das Color-Grading, es ist auch die Kameraqualität. Also du siehst ja einen wacken Film, ein B-Movie, siehst du ja sofort an der Textur des Films irgendwie so, an der Qualität des Color-Gradings merkst du sofort, was das hier ist gerade. Und
ja. Ich glaube, das war, also, und das gleich mal mit 8 Mile abzuschließen, aber ich glaube, das ist dann auch wieder eine amerikanische Filmindustrie. So, ne? Also, die sehen so, okay, Biggest Rapstar, at the moment, so,
dafür worldwide. Dafür sind die DMX so. Und Rockefeller, Dame Dash, Beanie Siegel Filme aber alle scheiße geworden, so, ne? Also, oder und auch qualitativ scheiße. Ja, aber
ich glaube,
scheiße. Da
in dem Rahmen so saßen ein paar Leute zusammen und gesagt, ey, Digga, das kann man, das darf man hier nicht verkacken, so, unter keinem Aspekt.
Allein der Cast, so, und
ja.
Und wenn wir bei Filmen sind, muss ich natürlich nochmal kurz als Education ein bisschen droppen, dass natürlich damals die große Hip-Hop-Breakdance-Welle. Das war vor meiner Zeit, aber 1984 sind eben so Filme wie Beat Street, Wildstyle, die Dokumentation Style Wars, die mich als auch Graffiti-Writer sehr, sehr geprägt hat, dass die natürlich auch einfach diese Inspiration gegeben haben für unfassbar viele Menschen überhaupt erstmal anzufangen, sich mit der Culture zu beschäftigen. So Leute aus der Zeit erzählen, dass eben so Sachen wie Beat Street und Style Wars so groß waren, dass die Leute, also dass wirklich jeder Idiot irgendwo in der Fußgängerzone auf so irgendwo so Breakdance gemacht hat, auf so Pappkarton, dass es halt wirklich so einen krassen Impact hat, dass es eine riesen Hip-Hop-Welle gab einfach. Mhm. Und das sind die Hip-Hopper der ersten Generation in Deutschland. Also ich muss mir mal, keine Ahnung, Nico, Falk Schacht oder ein Flashmaster Ray oder irgendjemand mir mal erzählen, ob es davor signifikant was gab, außer vielleicht so die ein oder andere Elektro, das eine oder andere Elektro-Hip-Hop-Movement, aber Hip-Hop gibt's erst seit diesen Filmen in der breiten Masse in Deutschland und hat eben zum Kick-Off dieser Culture in diesem Land geführt. Und deswegen sind diese Filme sehr, sehr relevant und auch, wenn sie teilweise oldschool gemacht sind und jetzt nicht 8 Mile cineastisch. Wenn du Hip-Hop-Fan bist und du willst so ein bisschen mehr lernen über die Culture in Style Wars, in dem Film wird dieses Graffiti-Writer-Ding ziemlich gut runtergebrochen und du siehst eben Aufnahmen von Anfang, Mitte der 80er in New York und das ist so real, so dass es gibt dir so einen guten Eindruck von dem, was das eigentlich ist hier und was das mal war und wo die Wurzeln dieser Culture sind. Deswegen alle Fans dieser Culture, guckt euch vielleicht den einen oder anderen Film nochmal an, dieser Classics, einfach unter einem so fast schon so culture-historischen Kontext, so gar nicht, weil es jetzt die Überfilme sind. Aber ich glaube, das war eben lustig, ne? Ich so Style Wars, völlig begeistert, Graffiti-Writer, yeah, der Film und so. Und dann habe ich euch mal gefragt, habt ihr den mal geguckt? Und so, ja, fast eingeschlafen, super langweilig. Also es ist halt auch so lustig, wie ich bin dann da auch teilweise echt emotional dabei, sag ich mal.
Ja, klar, das ist natürlich ein anderer Jahrgang, dann auch thematisch so mit dem ganzen Graffiti-Game und so. Aber wie du gerade meintest, ist auf jeden Fall völlig richtig. Ich glaube, durch viele Sachen oder ne, der Transport der ganzen Kultur hier nach Europa hat dann zwangsläufig auch in der breiten Masse durch Filme stattgefunden und auch die durch die von dir eben genannten auch 8 Mile hat also glaube ich wahrscheinlich seinen großen Batzen dazu getragen und dann irgendwann glaube ich so mit dem ganzen Internetgedöns hat sich das so ein bisschen egalisiert, weil man sowieso alles bekommt immer so, aber das waren so die paar Säulen, die, glaube ich, gut was rübergetragen haben.
Und du weißt ja auch, wie es ist, sorry, wenn ich deine Abmoderation gerade kille, so, aber was einfach so witzig ist, wenn du jetzt als Erwachsener 8 Mile guckst oder so, ist ja okay, aber weißt du noch, wie man da aus den Action-Movies rausgegangen ist, so als 12-, 13-Jähriger, ne? So bei mir vielleicht so Karate, also man ist so, ich bin aus Karate Kid rausgegangen und ich war so am
völlig on level.
So auf Level am Karate-Moves pullen, weil ich gerade so Daniel LaRusso gesehen habe, wie er den Cobra Kai-Typen da lang gemacht hat und so. Und dasselbe wird ja unter Umständen, ne, so ein 8-Mile-Movie und so, und dann geht das Girl oder der Junge nach Hause und ist so, Alter, ich rap jetzt, Alter. So, also wie
Scarface hat das hoffentlich nicht gemacht.
Ja, das ist.
Ah, vielleicht auch, leider.
Ich glaube, die Hood Boys haben leider das Ende, das Ende von Scarface wird dann immer gerne von den Hood Boys ein bisschen ausgeklammert. Ich will werden wie Tony Montana, ja, scheiß Idee, Junge. Aber das ist eben total witzig.
Leute, wir haben so ein bisschen über Filme gequatscht. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Man muss sagen, es ist jetzt auch schon wieder ein bisschen spät, ne? Ist jetzt auch schon wieder irgendwie 11:40 oder was. Deswegen sind die Batterien so ein bisschen alle. Aber wir wollten das einfach mal hier so ein bisschen aufnehmen. Wir haben zum Beispiel gar nicht über Guy Ritchie gesprochen. Finde ich eigentlich auch ein spannendes Thema, inwieweit er da mit seinen Filmen auch Arbeit geleistet hat, obwohl sie vielleicht im ersten Blick gar nichts damit zu tun haben.
Ja, auch UK generell, ne, Human Traffic und so, da gibt's natürlich auch krass Filme mit Culture-Bezug und dann auch dem spezifischen UK-Culture oder der UK-Culture, über die wir ja auch kürzlich mal geredet haben.
Ich glaube, das Thema ist auch so groß, dass es halt schwer ist, das in 40, 45 Minuten abzuhandeln. Ne? Wir könnten uns, glaube ich,
sagt in jeder Folge mindestens einer von uns dieses, ey, ist es schon spät und ey, wir haben hier auch nur 40 Minuten, um das abzuhandeln. Das sind so die Standardausreden von The Culture, meine lieben Damen und Herren, aber nichtsdestotrotz, ja, wollten wir einfach mal so das Thema Filme und Hip-Hop versuchen mal so ganz grob mal darzulegen. Es gibt ganz, ganz viel Filme links und rechts des Weges, die sich mit dieser ganzen Thematik beschäftigen. Wenn ihr Faves habt, lasst es uns mal wissen. Und
guckt auch mal ein bisschen die Augen auf, wen ihr so links und rechts vielleicht mal seht. Auch einfach nur, was Sprache angeht, was bestimmte Darsteller angeht. Musik inspiriert logischerweise. Da sieht man auch heutzutage in ganz vielen Bandbreiten irgendwie den Culture Impact. So, dann würde ich sagen, machen wir mal einen Strich drunter. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß gehabt. Ich habe jetzt schon wieder Bock, mir American Gangster reinzuziehen, wo ich es erst vor ein paar Tagen gemacht habe.
Ich glaube, ich gucke.
Das ist einfach ein fucking Classic.
Ohne Scheiß, ich glaube, ich gucke gleich Lion.
Ja. Ich habe auch an Lion gedacht, aber vielleicht gucke ich auch einfach Scarface.
Gibt's nicht Scarface auch immer irgendwie um Weihnachten und Neujahr in der Glotze? Es ist auch
ich habe den auf DVD.
Also ich gucke auch ganz wenig
noch. Familienfilm, ne? So ein schöner Familienfilm.
Ja, aber so ein Familienfilm, wenn, weißt du, Kevin allein zu Hause vorbei und so und dann abends um 2 Uhr nachts.
Und dann die Kettensägen-Szene.
Läuft die Kettensägen-Szene und dann ist Papa noch mal wach und holt sich noch mal ein Bierchen aus dem Kühlschrank oder zündet sich noch mal einen an und denkt so, okay, Donnie Montana, was ist los, Alter? Ja, irgendwie auch echt Bock gekriegt, noch mal ein paar Classics zu gucken. Ob ich jetzt den NWA-Film, muss ich nicht noch mal gucken, aber gerade so diese Epic Epen und
auch die Gangster-Movies. Am Ende von 8 Mile, ne? Also die Final Battles, wo dann am Ende Killer. Einfach Mobb Deep, Shook Ones Instrumental kommen, so Shook Ones Part 2 und das ist schon Gänsehaut.
Und ich sag ja immer wieder, 8 Mile captured die eine krasse Essenz von Hip-Hop da. Es ist so der Underdog, der Idiot, der Belachte, der Ausgelachte, die Ausgelachte, völlig egal. Diese Person kann für den Abend der Held sein, die Heldin sein. So. Und das macht Hip-Hop und die Culture halt so geil. Und das habe ich eben auch oft in Realität auf diversen kleinen Freestyle-Battles. Der verrückteste Dude gewinnt das Ding und zerflext diese ganzen Leute, die so irgendwie, also Leute, die cool aussehen, Leute, die irgendwie gute Klamotte anhaben. Es ist völlig egal. Ne? Du zerfledderst den am Mic, Punkt. Und dann und das respektiert die Culture eben dann auch, egal was du, wo du herkommst, wie du aussiehst und wie vielleicht anders du zu dem Standardpublikum an dem Ort dann wirkst. Und das fängt 8 Mile perfekt ein. Deswegen 8 Mile auch absolut schönes Zeugnis der Culture.
So, Strich drunter. Leute, bis zum nächsten Mal. Das war mir eine Freunde.